Nun, wir haben gesehen, dass unser Leben oder dass wir das Heil, das Ziel in unserem Leben nicht so ruhig und gemächlich und gemütlich erlangen können, sondern dass es hier um einen Kampf geht. Es muss ganz klar sein, dass wir das Ziel vor Augen haben, dass uns das Ziel gleichsam anzieht, diese wunderbare Aufgabe, Gott zu verherrlichen, schon hienieden, um ihn einst ewig im Himmel verherrlichen zu können. Und dann eben Bewusstsein wegen des Feindes, dass es hier um einen Kampf geht, weil der Teufel seit dem Sündenfall, seit dem Fall Luzifers und dann seit dem Fall des Adam und Eva, ist dieser Kampf, ist dieses Leid, ist diese Tragik hier auf die Erde gekommen. Es ist nicht, weil Christus oder Gott einfach kämpfen wollte, sondern dieser Kampf ist eine Reaktion auf die Anfeindung des Teufels, seinen Hass, auf seinen Neid. Er weiß genau, dass jene Seelen, Menschen, die viel geringer sind als er, wenn sie Gott dienen, wenn sie eben nicht das machen, was er gemacht hat, diese Fehler, werden sie genau diese wunderbaren Plätze in den höchsten Chören des himmlischen Herrlichkeit, werden sie diese Plätze erlangen, die er selbst verloren hat mit seinem Anhang. Und das ist ein furchtbarer Neid, ein Hass, eine Gewalt des Kampfes. Und deshalb muss unser Kampf entsprechend stark sein, dass wir das eben dem widerstehen können. Das ist der Ursprung des Kampfes. Der Mensch ist nicht zum Leiden geboren. Der Mensch wäre eigentlich nicht in diesem Sinn zu einem schmerzlichen Kampf geboren, sondern für die Freude, für die Betrachtung Gottes, für die Vereinigung mit Gott in einem beglückenden Paradies hier auf Erden. Und eben wegen dem Sündenfall ist alles Leiden auf die Welt gekommen. Es ist eine Realität. Wenn man heute eine Religion aufbauen will, hier auf Erden das Paradies, das verloren ist, das ist eine Utopie, das ist unmöglich. Es kann nur zum Verderben führen, wenn man total vorbeigeht an der Wirklichkeit. Und wir haben auch gesehen, wie die Gottesmutter, das Thema, das uns begleitet, diese rote Farbe, wie das Heil uns durch Maria geschenkt wird und wie wir gleichsam an ihrer Hand und unter ihrem Schutz und unter ihrer Anführung, sie ist nicht nur die Siegerin, sondern sie ist die Heerführerin in diesem Kampf, Luzifer Maria, wie wir durch sie gerettet werden. Und nun wollen wir mehr etwas besinnen, es ist mehr eine Besinnung als eine Kontemplation, überhaupt sind da nicht viel zu besinnen, viel zu betrachten, weil es sind einfach Wahrheiten, die man aufnehmen muss, die man begreifen muss, irgendwie im Glauben natürlich, mit der Gnade. Hier geht es darum, diesen Kampf zu sehen oder die Taktik, die der Feind anwendet, um uns zu verderben. Diesen Kampf, die List, wie er die Menschen überlistet, reinlegt, täuscht, belügt, wie er Eva belogen hat, Vater der Lüge. Zuerst aber eine Sache, die wir dabei uns bewusst machen müssen, ist der Zustand, in dem wir sind jetzt. Weil es gibt Menschen, die meinen, in der Neuzeit sagt, der Mensch ist gut, so wie er ist, seine Natur ist in Ordnung, er muss einfach so leben und das Böse kommt nur durch die Verderbnis der Welt irgendwie, aber nicht aus dem Menschen. Eine total falsche Sichtweise durch Jean-Jacques Rousseau und alles. Nein, der Mensch ist krank. Der Mensch ist angeschlagen. Und zwar seit der Erbsünde. Selbst nach der Taufe, die uns eigentlich wiederherstellt in der Gnade, die uns das Wichtigste zurückgibt, das göttliche Leben, das wir verloren haben durch die Erbschuld. Und Christus hat uns das wiedererworben durch seine Menschwerdung, sein Leiden und Sterben. Das Leben, er musste sterben, um uns das Leben zu schenken. Und das wird uns geschenkt in der heiligen Taufe, die heiligmachende Gnade. Und nun eben könnte man denken, jetzt ist die Sache in Ordnung, und wir sind geheilt und alles ist gut. Nein, es bleiben noch, trotz dieser Wirkung der Taufe, bleiben noch die Wunden der Seele, dass wir sterblich sind, dass wir schwach und krank, all diese, schon die leiblichen Mühsale und dann auch die Seele und die seelischen und geistigen Kräfte sind verwundet. Der heilige Thomas fragt sich, warum das Gott das zugelassen hat. Ein interessanter Grund, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Gründen, wie er jeweils bei diesen Fragen eine Antwort, eine vielfältige Antwort gibt und die Einwände widerlegt. Sagt er auch zum Beispiel, ein Grund, aber es ist nicht der wichtigste, ist, dass wenn, stellt euch vor, wenn ihr bei der Taufe vollständig wieder da wären, wie Adam und Eva, ohne Neigung zum Bösen, ein großes Verlangen, ohne Schwierigkeit direkt zu Gott hinstrebend und vor allem nicht sterblich, nicht leiden, nicht sterben, dann würden viele sich taufen lassen, nur um nicht leiden zu müssen. Nicht einmal aus dem Verlangen nach dem Himmel. Nein, der Mensch, er neigt eben zum Bösen und insofern der Mensch von der Wahrheit, also der Geist der Erkenntnis, von der Wahrheit abgelenkt wird, besteht die Wunde der Ignoranz, also der Unwissenheit oder auch Verblendung. Weil unser Geist wäre eigentlich für die Wahrheit und strebt nach der Wahrheit und sucht nur die Wahrheit und erkennt die Wahrheit. Aber seit der Erbsünde sind wir so irrig, wir neigen zum Irrtum. Wenn irgendein Gottloser, ein Heretiker auftritt, der findet er sofort Anhang und begeisterte Zuhörer und alles applaudiert, sobald es eben den Ohren schmeichelt. Überhaupt jede Lüge findet immer ein offenes Ohr. Wenn irgendetwas Schlechtes gesagt wird, wird sofort weitererzählt. Das ist eine Tatsache. Also die Neigung zum Irrtum und auch die Verblendung, das heißt, dass der Geist Mühe hat, diese hohen, heiligen, übernatürlichen Wahrheiten zu sehen. Wie mühsam betrachten wir eben diese Eigenschaften Gottes. Für Adam und Eva war das, gab für sie hatten Gott vor Augen. Und wir sind hier, wir haben die Mühe, uns im Gebet zu konzentrieren, dass wir andächtig bleiben. Das ist die Schwächung unserer Erkenntnis, unseres Geistes. Indem also der Verstand von dieser Ausrichtung auf die Wahrheit, die letzte Wahrheit, die Gott ist, abgelenkt wird, nennt man das die Wunde der Ignoranz, der Verblendung. So sehr, dass der Mensch praktisch oft wie mit einem Brett vor dem Kopf, also nicht mehr belehrbar ist sogar. Und da gibt es entsprechend das Heilmittel, und das ist für diese Wunde, ist das die Tugend der Klugheit. Das sind die vier Kardinaltugenden, diesen vier Wunden entsprechend. Die Klugheit, die dem Menschen wieder das ganz klare Denken verleiht, was er für ein Mittel praktisch anwenden muss, um zu diesem Ziel, das heißt zum übernatürlichen Ziel zu gelangen. Die Klugheit, die übernatürliche Klugheit. Die zweite Wunde, insofern der Wille vom Guten abgelenkt wird, der Wille strebt nach dem Guten. Wir haben den Verstand, um die Wahrheit zu erkennen, einen Willen, um das Gute zu tun. Und in dem Maße, wo der Wille vom Guten abgelenkt wird, also zum Bösen neigt, wie es heißt, der Mensch neigt zum Bösen von Geburt an, also von Kindheit an, ist die Wunde der Bosheit. Und das merken wir auch. Jeder Neid, Schadenfreude ist ganz typisch. Groll, alle diese Gefühle, diese Regungen, sobald uns etwas zuwidergeht, unsere Eigenliebe wieder streitet, kommt eine Reaktion. Das ist die Bosheit. Nicht alle Menschen gleich. Der eine neigt mehr an dieser Wunde und der andere mehr an jene. Und dazu ist die Tugend der Gerechtigkeit, die jedem das gibt, was ihm gebührt. Zuerst Gott, die Ehre und Verherrlichung und jedem Menschen entsprechend, nicht allen dasselbe, sondern jedem, was wirklich von Gerechtigkeit gebührt. Und dann kommt die dritte Wunde, das wäre die Schwachheit. Insofern das Strebevermögen geschwächt ist, ein Hindernis mutig zu überwinden, besteht die Wunde der Schwachheit. Und wir müssen durchhalten, wir müssen Stärke zeigen, um unser Ziel zu erreichen. Und der Mensch ist tatsächlich schwach. Das sieht man am Morgen, wenn er aufstehen müsste. Was braucht es für einen Ansporn, dass man diese die Müdigkeit überwindet. Oder wenn man einen guten Vorsatz gefasst hat nach der Beichte, wie schnell ist man wieder, vergisst man es, ist im Fahrwasser der Schwachheit und lässt sich wiedergehen. Das ist eine Tatsache. Und da ist die Tugend der Starkmut, steht der Kardinaltugend. Und dann noch viertens, und das ist die Wunde, die heute also die Menschen wirklich ins Verderben führt, wie die Gottesmutter nach langem Bitten, kleinen Jacinta, hat sie insistiert und wollte einfach wissen, wie ist es möglich, dass die Menschen Gott, der so unendlich gut ist, so liebenswürdig in allem, was er macht, dass sie ihn so beleidigen und zum Hass, im Gotteshass sich in die Hölle stürzen. Wie ist das möglich? Das Kind konnte das nicht fassen. Das Kind hat schon geweint, wenn es zum Beispiel jemanden hörte, grob reden. Das hat ihm so wehgetan, das war so rein, dieses Kind, und so auf Gott ausgerichtet ist. Es konnte es nicht begreifen, dass man Gott nicht lieben kann. Wie ist es möglich, dass Seelen sich verdammen, um Gott ewig zu hassen? Es war dem Kind wirklich ein unbegreiflich. Und wollte immer wissen, warum denn? Und erst als es in Lissabon im Spital war, eine Schwester dort im Spital, die war nur wieder vertraut, die hat die letzten Dinge aufgeschrieben, weil das Kind war ganz allein von Vater und Mutter und allem verlassen. Und fand dort eine Vertraute und die hat das dann aufgezeichnet. Und nach langem hat dann die Gottesmutter gesagt, es ist die Sünde der Unkeuschheit. Das ist ein solches Verderben. Es ist nicht die schwerste Sünde, weil Gotteshass ist das Schlimmste. Aber es ist so verheerend, weil sie den Menschen tierisch macht und das ganze Licht, dieses Verlangen, dieses Streben zu Gott total paralysiert. Und schlussendlich den Menschen so verblendet, dass er vom Glauben abfällt und dann so an diesen Dingen sich so verdirbt, dass er schlussendlich zum Gotteshasser wird. Es ist mehr praktisch eine Schwächung, dass man total sich gehen lässt, und aber wenn es drauf ankommt, dann hasst die Seele Gott. Ja. Die Begehrlichkeit. Und das ist die Wunde, die den Menschen regelt, dass er das Angenehme, der Mensch ist ja geschaffen für das Glück, für das Beglückende, aber dass er das gemäßigt genießt. Und diese Wunde neigt eben zum verwundeten Menschen, dass er unmäßig wird und diesen Dingen total sich auf ungeordnete Weise ausliefert. Dass Sie nur wissen, überlegen Sie selber, wo sind diese Wunden bei mir? Ich bin auch krank. Und jeder Priester muss das wissen, wenn er mit den Seelen zu tun hat, er kann nicht von Leuten Unmögliches verlangen. Er muss wissen, die Seelen kommen zu einem Arzt wie Kranke. Und da braucht es eine Heilung, er braucht eine ganze Zeit, es braucht Mittel. Und Sie selber müssen das wissen, müssen nicht erstaunt sein, dass selbst wenn es jetzt wieder so schöne Einkehrtage und alles wieder klar ist, wie schnell hat man das wieder vergessen, wie schnell schwemmt die Welt wieder ein und bringt uns wieder von diesen wunderbaren Idealen ab. Man muss wissen, man muss dessen bewusst sein, um sich zu wappnen. Und genau diese Tugenden, die wir genannt haben, also Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke und Mäßigung zu üben.